Zuletzt im Hertha Base Podcast.
Joshua, auf seinem Twitter-Profilbild steht er auf dem Top of the Rock, war ich auch erst vor kurzem, in New York City. Wirft noch Klinsmann mit in den Raum. Klinsmann eine realistische, gute Lösung als Interimscoach? Fragezeichen.
Er hat ja schon verneint, also gleich mit dem Start, als er bei Hertha unterschrieben hat, dass er nicht hier ist, um irgendwann den Interimstrainer zu spielen. Also
genau, also insofern würde ich das auch ausschließen.
Ha, ho, he!
Extrablatt, Extrablatt. Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha BSC Podcast. Wir sprechen hier eigentlich nur alle zwei Wochen über Hertha BSC und die News und die Spiele. Aber die aktuellen Entwicklungen lassen uns keine Wahl und wir nehmen eine Extra-Folge auf für euch. Und das tue ich heute Abend zusammen, wie immer, mit meinem genialen, Hertha-allwissenden Partner Marc Schwitzki. Hallo.
Hast du mir jetzt ja eine Bühne gebaut.
Hi. Oder? Jetzt musst du aber auch abliefern.
Jetzt muss ich auch abliefern. Ich habe mir extra einen Kaffee gemacht. Also entschuldigt etwaiges Schlürfen oder Klirren. Aber es ist ja jetzt, normalerweise nehmen wir später auf. Heute alles ein bisschen anders. Emergency. Einfach mal disruptiv. Ne?
Genau. Einfach mal alles umkrempeln jetzt.
Einfach mal.
Mal den Klinsmann machen. Wir können das so zum geflügelten Wort machen. So den Klinsmann.
Einfach mal committen. Machen. Committen.
Ja. Gut, also.
Benutzt in der PK.
Gut, ja, hauen wir ja, rein. Ihr habt's gerade gehört. Wir hatten im letzten Podcast vor zwei Tagen oder drei Tagen hatten wir noch gesagt, dass wir gar nicht daran glauben, dass Klinsmann neuer Hertha-Trainer wird. Vor allem, weil er das auch selber so gesagt hat. Er ist nicht zu Hertha gekommen, damit er jetzt irgendwann den Interimstrainer macht. Das waren so seine Worte.
Stellt sich raus, er ist ein schlimmer Lügner.
Ja, schlimmer Lügner. nein, also wir können das Ganze ja mal so ein bisschen durchgehen. Also die Niederlage in Augsburg haben alle mitbekommen, auch dass das wirklich alles andere als schön anzusehen war und der Verein musste reagieren.
Da können wir aber vielleicht auch wirklich chronologisch vorgehen und sagen, wie es jetzt am Anfang der Woche lief mit Čović, finde ich.
Also, ja, ne? Na, dann sag doch mal.
Na, es war ja nämlich irgendwie noch gar nicht lange klar, was jetzt passiert. Es kamen ja Meldungen des Kickers beispielsweise, dass man sich Montag und Dienstag in den Gremien beraten wird. Es wurden verschiedene Dinge genannt. Es wurde genannt, dass Bruno Labbadia kontaktiert wurde, dass Niko Kovac auch angefragt wurde, dass Harald Gemperle bis dahin Co-Trainer die Interimslösung sein könnte. Also so sind natürlich wieder viele Namen durch den Äther geschwommen. Und Čović hatte sich ja noch am Dienstag, glaube ich, den Medien gestellt. Ich glaube, Dienstag war die Medienrunde, oder war das Montag?
Nee, das war Montag beim Auslaufen.
Stimmt, da hatten wir da aber...
Da haben wir aufgenommen,
schon auf, genau. Ja, genau. Und naja, zumindest passierte erstmal die ersten zwei Tage nicht so viel, zumindest um die Mittagsstunden herum. Und man dachte sich, na gut, anscheinend gäbe es zumindest noch die Option, dass Čović das Dortmund-Spiel bekommt, wenn so lange nichts passiert. Weil ich persönlich hätte eher damit gerechnet, dass... Also Dienstag hätte ich jetzt mal gesagt, dass man irgendwie Sonntag und Montag zur Evaluation nimmt, man sich bespricht und Mittwoch das verkündet, Dienstag verkündet, aber ja. Und das war so die vorangegangene Geschichte.
Ja, es waren
sicherlich gab es da auch schon Klinsmann-Gerüchte, aber wie gesagt, dadurch, was er ja vorher gesagt hatte, hatte ich an diese nicht geglaubt, weil ich mir dachte, ja gut, wenn er das so von sich gibt, dann kann ich mir zwar vorstellen, dass der Verein anfragt, also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass man dann schon fragt, wenn man so jemanden an der Leine hat, aber das war dann doch die überraschendste Lösung, würde ich sagen.
Absolut, vor allen Dingen viele auf Twitter haben auch schon dann am Dienstag Nachmittag schon ziemlich heftige Tweets abgesetzt, so was Hertha BSC denn einfällt, warum man denn so mit Čović umgeht und es war jetzt auch noch danach zu lesen, so dass einige sehr unzufrieden waren mit dem Vorgehen von Hertha, dass man da Čović sozusagen hat zappeln lassen irgendwie zwei Tage lang, wo ich persönlich stark widersprechen muss, weil ich glaube nicht, dass Čović bis Mittwoch nicht gewusst hat, dass er nicht mehr weiter Hertha-Trainer ist, sondern das werden die ihm sehr schnell mitgeteilt haben nach dem Spiel in Augsburg, so schnell sie es halt entschieden hatten, und werden ihm aber gesagt haben, du pass auf, wir wollen erstmal eine neue Lösung präsentieren können, bevor wir jetzt da mit an die Medien gehen, weil was wäre das für ein Zeichen gewesen, wenn Hertha da jetzt sagt, ja gut, Čović ist nicht mehr unser Cheftrainer, aber eine Lösung haben wir auch noch nicht. Also ja,
so eine Wasserstandsmeldung dann irgendwie
das gibt oder so. Genau, das stimmt. Insofern kann man, also ich kann da jetzt Hertha keinen Vorwurf machen. Natürlich ist es immer unglücklich, wenn man nicht Bescheid weiß, auch als Fan nicht, oder wenn alles so ein bisschen schwimmt. Aber die ganze Situation ist ja zum Beispiel für Čović jetzt auch nicht dolle. Also das ist nun mal blöd.
Das Einzige, was ich halt ein bisschen schwierig finde, ich weiß auch nicht genau, wie man es hätte anders lösen können, aber Čović halt in diese Medienrunde nach dem Spiel zu lassen, fand ich jetzt ungelungen, weil er konnte ja nichts mehr gewinnen. Und er hat ja auch nicht gewonnen. Also die Aussagen, die er da getroffen hat, wir erinnern uns an beispielsweise, dass er das jetzt mit Dortmund ein, zwei Tage sacken lassen muss und so.
Ja.
Das hat jetzt nicht gerade zu seiner Reputation beigetragen. Da frage ich mich halt, ob man das hätte machen müssen, weil das wirkte ein bisschen so Sau vor die Schlachtbank mäßig. Ohne, dass er da jetzt super gegrillt worden wäre von den Journalisten, das will ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, es hat keinem mehr geholfen und da hat er nichts mehr gewonnen.
Ist richtig. Das ist ein bisschen
schwierig. Ansonsten fand ich jetzt nicht, dass das ein unmenschliches Verhalten gegenüber Čović war, kein unmenschlicher Umgang, das fand ich insgesamt okay gelöst, zumal man ja sagen muss, wie gesagt, lieber so, und man hat dann auch wirklich eine Lösung zu präsentieren, und wir werden ja gleich noch sprechen, was die Lösung ist, wie ungreifend die ist, das hat vielleicht auch eben länger als 24 Stunden gedauert,
genau,
dieses Team da auf den Platz zu stellen, was sie jetzt übernehmen wird, plus den Performance Manager, ich finde das Wort immer noch super,
bin ich ja auch quasi. Ja. Ich bin auch Performance Manager.
Du bist Performance, auch
Performance Marketing Manager.
Siehst du mal, ich habe mich nicht gefragt, als ich den Begriff gehört habe, das ist so universell klingt, dass da müsste man jetzt gar nicht mehr zwingend im Fußball sein.
Ja, Performance ist halt im Endeffekt nur ein Wort für Leistung oder für Leistung letztendlich.
Ja, auf jeden Fall, deswegen konnte ich, also um das abzuschließen, ich fand den Umgang jetzt nicht unmenschlich und besonders mit der Lösung, die jetzt die also umgreifend ist und mit so vielen Personalien verbunden ist, finde ich das okay.
Genau, also, es wurde auch dann auf der PK ja auch von Preetz nochmal ganz klar gesagt, wir hätten uns gewünscht, dass das mit Čović irgendwie funktioniert, und ich meine, dass er sich das gewünscht hätte, das ist schon ziemlich klar, aber ich glaube, so geht's ja allen irgendwie, ja, ich glaube, wir hatten ja auch gesagt in der letzten Folge vor kurzem, dass wir uns auch alle gewünscht hätten, dass das klappt, mit so einem Hertaner da wieder den nächsten Schritt zu gehen, aber dass es jetzt nicht geklappt hat, das ist nun mal so, und auch Preetz hat in Aussicht gestellt, dass auch Gespräche mit Čović stattfinden, ob er nicht irgendwie doch noch im Verein bleibt oder ob er jetzt wirklich...
Er hat ja eigentlich das Trainer, also er hat ja das Vertragsmodell, was ja auch ein Dardai hat, also
sobald
es bei den Profis nicht weitergehen sollte, aus welchen Gründen auch immer, man eine Position im Jugendbereich wiederfinden möchte, bei Dardai, denke ich mal, ist der Zug abgefahren, also ich glaube da halt nicht dran, aber bei Čović kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil, naja, ist halt die Frage, ob sich Čović jetzt nach so einem misslungenen Erstdebüt quasi im Trainergeschäft, Profitrainergeschäft, in das Trainerkarussell werfen will.
Ja.
Das kann, also ich glaube, das wäre strategisch nicht so klug, aber gut, da kann man jetzt auch nicht in ihn hineingucken.
Genau.
Ich finde es natürlich schade, dass jetzt das so begonnen hat für ihn. Aber ich fände es super, wenn man ihn wieder einbinden könnte in den Jugendbereich, weil da hat er ja nachweislich sehr gute Arbeit geleistet. Das weiß ja nun jeder. Und wenn er sich da vielleicht so wieder ein bisschen stabilisieren könnte, ein bisschen auch Zeit ins Land streichen, ist das richtig?
Ja.
Das ist richtig, nee, Mensch.
Ich war mir gerade nicht so ganz sicher. Zeit ins Land streichen. Was auch immer.
Ein bisschen Zeit vergehen lassen möchte, um da Gras über die Sache wachsen zu lassen, fände ich das klug. Ist halt immer so die Sache, ne? Weil die Position, die er verlassen hat, ist ja neu besetzt worden.
Mhm.
Und die neue wird neu besetzt. Und ne, also ist ja dann dieses Ding, dass einer jeweils nach oben geht.
Deswegen werden ja Gespräche stattfinden.
Mal gucken. Besonders
Und
ja auch mit Joel Petri, dem bisherigen Torwarttrainer, und Harald Gemperle, dem bisherigen Co-Trainer, werden jetzt Gespräche geführt. Das war ja auf der PK auch angeklungen, dass da noch keine Lösung jetzt, nicht hergibt.
Aber da frage ich mich, was soll denn da besprochen werden? Also ich meine, da sind jetzt neue Leute, und ich denke nicht, dass die denen jetzt sagen werden, passt auf, die sind jetzt erstmal da, die sind jetzt auch erstmal bis zum Winter da. Also ich glaube nicht, dass die sich da auf die Bank setzen erstmal und warten, bis dann irgendwie wieder jemand kommt und sagt, jetzt dürft er wieder.
Nee, das also nicht, aber es geht ja vielleicht auch um andere Positionen, was ich mir über Scholl-Petri zumindest vorstellen kann, weil er in dem Bereich so ein bisschen eingegriffen hat schon in seiner Vergangenheit jetzt, ist halt so ein, vielleicht, dass er allumfassend so ein Vereinstorwarttrainer wird, denn er hat ja, glaube ich, auch in seiner Zeit, wo er die Profis trainiert hat, zumindest halt mitgewirkt, wie es auch bei den Nachwuchskeepern laufen könnte, Trainingsgestaltung, weiß ich nicht was. Vielleicht erfindet man da quasi so eine neue Position, dass es nicht nur den Nachwuchsleiter an sich gibt, sondern auch den Nachwuchsleiter-Torwart, weil wir wissen ja alle, dass das eine spezielle Position ist, die andere Schwerpunkte hat, andere Aufmerksamkeiten braucht. Das kann ich mir zumindest vorstellen, weil er auch früher schon so eine gestaltende Rolle eingenommen hat. Harald Gemperle ist schwierig. Man weiß, dass er ein ausgewiesener Fußballfachmann ist, aber ich kenne da ihn jetzt zu wenig und seine Ambitionen, als dass ich jetzt sagen könnte, den könnte man auch irgendwie strategisch einbinden. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er das auch machen will. Ja. Aber zumindest bei Petri kann ich mir das schon vorstellen, weil er ja nun ja auch wirklich lange im Verein ist. Also der ist ja ein Jahr nach Dardai gekommen oder so? Oder gleich mit? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist er ja auch bestimmt 3 Jahre oder so im Verein. Und deswegen, ja.
Ja, genau. Čović macht jetzt erstmal eine kleine Pause, gut, und dann werden wir mal gucken, wie das mit den ganzen Leuten dann da weitergeht. Kommen wir doch mal, was ich auch noch sagen wollte und wo ich auch mal ein großes Lob, zumindest an die ganze Twitter-Blase, in der ich mich so befinde, wollte ich mal loben, und zwar, das fand ich extrem schön, dass da viele Leute Čović auch einfach einen guten Abschied gewünscht haben, viele Danksagungen dabei waren wirklich er da auch gar nicht vergessen wurde, so in dem ganzen neuen Konglomerat, was da jetzt auf uns zukommt, sondern weil es ja spannend genug, aber dass er da wirklich auch so verabschiedet wurde. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann da von den Fans auch nochmal was gibt irgendwie zum nächsten Spieltag, fände ich zumindest schön, wenn es da zumindest mal einen Banner geben würde, hey, danke Ante, schade, aber weiß ich nicht, nächste Mal, keine Ahnung. Also das würde mich halt freuen, aber ansonsten fand ich das schon mal schön, zumindest in den sozialen Netzwerken mit den Leuten, mit denen ich mich da so umgebe, da war das alles sehr, sehr schön, und ich glaube, das tut ihm auch gut, wenn er das dann liest. Dann sowas auch zu hören. Gut, aber
viele haben auch gesagt, dass es nicht, also zum Teil natürlich ein Scheitern Čović war, aber auch ein Scheitern Preetz.
Ja, absolut. Da kommen wir vielleicht noch zu.
Installiert hat und ihm zugetraut hat, das jetzt zu machen. Und ich fand auch, dass das tatsächlich sehr differenziert gelaufen ist, dass man jetzt nicht mit dem Menschen Čović irgendwie gebrochen hat oder so, sondern ja, gesagt hat, ey, du bist ein Herthaner durch und durch, du hast hierfür gebrannt, das haben wir gesehen, es sollte halt nicht sein, vielleicht bist du noch nicht so weit, wie auch immer, aber das fand ich auch insgesamt schön, also muss man schon sagen, ich fand auch die Worte von Čović schön, der auch letztendlich gesagt hat, er hängt natürlich an diesem Beruf und liebt den Beruf, aber noch mehr liebt er diesen Verein, und dann ist es vielleicht einfach auch richtig, diesen Schritt zu gehen. Also klar, ich hätte mir jetzt noch nicht vorstellen können, dass er nachtritt oder sonst was, aber zumindest, glaube ich, zeigt das durchaus, wie verbunden er mit dem Verein ist. Und ich finde, man hat es jetzt also die Situation konnte ja jetzt nicht schön gelöst werden. Ne? Also da gibt es jetzt keine Gewinner in dem Sinne, aber so, man hat es den Umständen entsprechend sehr gut gelöst.
Ja, finde ich auch. Gut, dann kommen wir doch mal zu den ganzen neuen Personalien, die wir haben. Also ich sag mal kurz, wer alles gekommen ist.
Transfersommer an.
Ja, so ein bisschen. Wer alles gekommen ist und welche Position, und dann gehen wir die mal einen nach dem anderen durch und sprechen mal so ein bisschen drüber. Also wir haben, wie schon gesagt, Jürgen Klinsmann als neuen Cheftrainer. Dann als Co-Trainer werden fungieren Alexander Nuri, zuletzt bei Ingolstadt und Bremen aktiv als Trainer. Markus Feldhoff war in Bremen und auch in Ingolstadt der Co-Trainer von Alexander Nuri, also sozusagen jetzt der Co-Co-Trainer. Der Co-Co-Trainer. Dann haben wir als Torwarttrainer aktuell Andreas Köpke, auch bekannt aus der Nationalmannschaft. Als Performance Manager, so hat es Klinsmann auf der PK genannt, Arne Friedrich, und als Fitnesstrainer Werner Leuthardt. Das sind so alle, die jetzt quasi neu sind, und jetzt fangen wir doch mal bei Klinsmann an. Wie hat dir denn die Pressekonferenz von ihm gefallen?
Sehr gut. Also man merkt halt, dass er einfach jemand ist, der im Fußballgeschäft schon alles erlebt hat. Das ist, der wirkt sehr ruhig, sehr gelassen. Hatte auf der Pressekonferenz natürlich den Ernst der Sache erkannt. Also zumindest hat er das den Anschein gemacht. Andererseits war er sich auch nicht für einen Spruch oder so zu schade. Ich erinnere mich jetzt daran, dass er gefragt wurde, ob er jetzt herausfinden muss, wie die Jugend so tickt. Und er dann von seinen Kindern halt auch erzählte und so und da auch Preetz mit ins Boot nahm und meinte, der muss wahrscheinlich bei seiner Tochter auch öfter mal gucken, wie die tickt. Also das fand ich ganz nett. Also zumindest, ne, das ist zeigt ja halt, dass er schon eine Gelassenheit hat, sich dem Ernst der Lage auch trotzdem bewusst ist, hat einen bestimmten Eindruck gemacht und auch einen Eindruck, als ob jetzt Preetz und Klinsmann, die können sich auch auf jeden Fall riechen, weil wir werden ja auf jeden Fall noch dazu kommen mit vielleicht neuem Machtgefüge und so weiter bei Hertha, aber ich fand jetzt nicht, dass es den Anschein gemacht hätte, als ob da, ne, als ob die jetzt irgendwie ein kaltes Verhältnis hätten oder so, sondern es war gut, das hat mir gefallen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass diese PK ganz viele in meiner Blase und in meinem Hertha-Umfeld beschwichtigt hat. Es war, ja, die Verpflichtung wurde mit sehr viel Skepsis begleitet, kann ich auch verstehen, besonders wenn du halt siehst, dass im Vereinsfußball Jürgen Klinsmann jetzt nicht so viel gerissen hat.
Ja, und wenn halt auch immer die Buddha-Statuen im Vordergrund stehen, mit seinem Namen verbunden und er so ein bisschen der gescheiterte Bayern-Trainer mit mit so einem Foto.
Jürgen, der gescheiterte Bayern-Trainer ist auch Niko Kovac, aber.
Ja, aber, ob der so gescheitert ist, weiß man jetzt nicht. Aber, der halt irgendwie total fertig aussieht und Buddha-Statuen aufs Dach stellt und irgendwie so ein, ja. Nee, und das hängt ihm so ein bisschen nach, aber ich hatte auch den Eindruck, der ist ein total professioneller total professioneller Fachmann auf der PK. Der hat auf mich einen super Eindruck gemacht, hat sehr, sehr gute Sachen gesagt, hat aus meiner Sicht genau erkannt, was jetzt getan werden muss. Und dieser Ansatz mit diesen ganzen Trainern und die Verantwortungsbereiche auf mehrere Schultern zu verteilen, das haben wir ja auch hier immer gesagt, ne? Das ist eigentlich der Weg, wo es hingehen muss. Das siehst du in amerikanischen Sportarten schon en masse. Und so wird sich das auch im Fußball entwickeln. So hat sich das schon in vielen Vereinen entwickelt in der Bundesliga. Und so muss es sich jetzt eigentlich auch bei uns entwickeln. Und deswegen finde ich das eine richtig gute Sache.
Ich sehe es auch so. Also wie gesagt, ich finde, dass die PK ihm auf jeden Fall geholfen hat, weil wie gesagt, viele, auch bei uns in der Redaktions- WhatsApp-Gruppe und so, viele, die vorher sehr skeptisch waren, haben da zumindest mehr Hoffnung und Mut geschöpft, finde ich, nach der PK. So wirkt es zumindest. Also er hat mit der PK schon mal einiges richtig gemacht, würde ich sagen.
Vor allem, weil das ja auch eine Lösung wirklich nur bis Sommer ist. Und so ist es ja auch angesetzt. Es ist eine Interimslösung bis Sommer. Und dass er das jetzt quasi erstmal wieder auf neue Füße stellt bei uns und dann wird man sehen, ne? Also das
und ich finde es auch da ist es ja eigentlich fast schon positiv, dass er ja eigentlich noch eine andere Stelle im Verein hat, weil er ja eigentlich daran, also seine Position als Aufsichtsrat, für die er gekommen ist, ist ja eigentlich eine, wo er strategisch den Verein nach vorne bringen soll.
Genau.
Und nicht im operativen Tagesgeschäft. Jetzt hat er aber quasi, jetzt geht er einen Schritt weiter in den Vordergrund, um das zu machen, um letztendlich halt seine strategische Arbeit nicht zu gefährden. Weißt du, was ich meine? Also das wird ja darauf
aufbauen,
was in der Saison passiert.
Ja. Ich glaube, dass
wird er ja aufbauen im Sommer, wenn er wieder Aufsichtsratmitglied ist. Also das ist ja nicht so wie ich bin im Sommer weg, sondern er bleibt ja und dementsprechend finde ich das elegant. Ich finde auch da zum Beispiel wird es so sein, dass also gemäß dem Fall Hertha gewinnt jetzt gefühlt jedes Spiel und wir spielen überragend, dann wird man sich natürlich drüber unterhalten, ob er bleibt. Aber jetzt mal gemäß dem Fall, es läuft alles relativ normal, dann wird er im Sommer nicht mehr da sein. Und da finde ich zum Beispiel auch schön. Durch seine Stellung als eigentliches Aufsichtsratsmitglied, es wird nicht diese Hansi-Flick-Situation kommen, dass ein Name kursiert und dann wird auf die PK gefragt, aber wie sehen Sie denn das? Wäre der was für Hertha? Sondern der ist ja von vornherein mit eingebunden in diese Trainersuche. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also er hat eine ganz andere Kompetenz und Rolle in diesem Konstrukt und das, glaube ich, wird einfach Ruhe reinbringen. Anders, wie gesagt, als beim Hansi Flick, der sich jede Woche jetzt zu einem Pochettino oder sonst was äußern darf, was ich übrigens sehr respektlos finde, aber anderes Thema.
Ja, aber ja. Ich finde auch, dass er, glaube ich, seine also diese Aufgabe desjenigen, der den Umbruch da jetzt einleitet, ich glaube, die wird er selbst in dieser Position gar nicht so sehr vernachlässigen, weil das weiß man ja auch, dass auch beim Sommermärchen und so, das ist jetzt auch ein offenes Geheimnis, dass Klinsmann da eher der Mann war für die Medien, der Mann für die Motivation, für die Mannschaft und eigentlich im Hintergrund Jogi Löw auch viel taktisch geleistet hat und genauso damit geht er ja auch sehr offen um. Er holt sich ja die Leute und die Experten rein und sagt auch ganz ganz klar, mir ist es lieber, wenn mein Co-Trainer im Training redet, weil meine Stimme hören die Spieler noch oft genug. Und für mich ist das ein absolut nachvollziehbarer und guter Ansatz, dass er jetzt da ist. Und das hatte ich ja auch in der letzten Folge gesagt, dass ich glaube, dass die Spieler einfach jemanden brauchen, den sie einfach respektieren auch. Und das ist nun, also ich meine, wen willst du als Spieler respektieren, wenn nicht Jürgen Klinsmann? Ja.
Also Weltmeister, eben. Sommermärchenmacher, hat bei der USA tolle Arbeit geleistet, auch sehr viel strategisch einfach nach vorne gebracht.
Ja.
Und
also insofern, ja. da braucht man gar nicht drüber reden, was der für eine Vita hat.
Genau, ich finde, er hat einen sehr aufgeräumten Eindruck gemacht, hat auch Fragen beantwortet. Also zum Beispiel kann ja so eine Frage zu seiner Bayern-Vergangenheit unangenehm sein, aber die hat er super schön gelöst, weil er gesagt hat, ja, es lief jetzt nicht alles super, aber ich bin sehr dankbar für das Jahr, weil ich super viel gelernt habe und solche Dinge. Ja. Ne? Und auch diese Buddha-Statuen-Frage hat er ja sehr souverän gelöst, weil er gesagt hat, die habe ich nie aufgestellt.
Das ist dann auch halt so eine Mediengeschichte gewesen. Das wusste ich auch gar nicht. Also ich wusste nicht, dass er das nicht war, sondern der Architekt irgendwie von diesem Haus.
Das zeigt ja aber auch, dass ihm das jetzt nicht, er hat ja auch gesagt, lag ihm jetzt aber auch nicht so viel dran, dass er das unbedingt, diese Geschichte ändern wollte oder aus der Welt schaffen wollte, sondern das war dann halt da. Und das, wie gesagt, war ein aufgeräumter Eindruck.
Ja, absolut.
Preetz hat ja auch gesagt, dass Klinsmann noch einen Schubser brauchte, was für mich aber auch einfach nur bedeutet, dass das keine impulsive Entscheidung ist, sondern wie Klinsmann auch gesagt hat, wenn der das macht, dann macht er das halt richtig und dann bringt er ganzen Stuff mit, aber dann muss er sich auch sicher sein. Ja. Und dann dauert so eine Entscheidung eben einen Tag mehr. Wie gesagt, das resultierte dann darin, dass Čović einen Tag länger geschwommen ist, also zumindest für die öffentliche Wahrnehmung. Aber so ist doch besser als Absolut. Alles andere.
Und fand ich auch sehr beeindruckend, dass er ja auch ganz offen damit umgegangen ist, dass er verschiedene Teams hat für verschiedene Situationen. Also es war ja auch im Gespräch, dass er Nationaltrainer von Ecuador wird. Da hat er auch gesagt, naja, ich habe auch in Südamerika irgendwie gerade schon mir ein Team geformt hat. Das war mehr Spanisch sprechend. Und jetzt ist es halt Deutschland geworden und jetzt habe ich hier halt meine Leute. Und er wusste ja auch ganz genau, und da kommen wir mal zu seinen Co-Trainern, wen er dann anrufen kann. Und das war in dem Fall Alexander Nuri. Wie schon gesagt, der zuletzt in Ingolstadt und auch in Bremen trainiert hat. Genau, der war lange, oder ja, er war 2014 schon mal Co-Trainer bei Werder Bremen. Dann war er Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft. Dann war er Cheftrainer bei der zweiten Mannschaft und ist dann irgendwann Cheftrainer von Werder Bremen geworden.
Auf Skeptik ist er, glaube ich, gefolgt.
Genau, und war dann recht erfolgreich. Und dann weiß ich noch, dann hatte er ein langes Interview mit dem Rasenfunk auch, glaube ich, geführt. Oder war das Rasenfunk?
Nee, Alexander Nuri war das nicht. Das war.
Das war wahrscheinlich im Deutschlandfunk oder so. Ich weiß nicht, irgendwo habe ich auf jeden Fall einen längeren Podcast mit ihm gehört. Und dann, dann begann die neue Saison und da hat er einen richtig schweren Start gehabt und wurde dann da auch entlassen. Genau. Ist dann 2018 zum FC Ingolstadt, hat da aber leider auch den Hut nehmen müssen nach 5 Spielen ohne Sieg. Und hat sich dann nach Aussage auch von Klinsmann, in Amerika auch ziemlich viel weitergebildet. Und die haben sich irgendwie kennengelernt, ich weiß jetzt gar nicht wo. Aber
ich habe gelesen, also es hatte, glaube ich, Marcel Braune erzählt von der BZ, dass Nuri auch in einer US-Fußballschule irgendwie mitgeholfen hat. Und darüber ist es dann halt irgendwie der Kontakt zustande gekommen. Also der hat auch im US-Fußball da so ein bisschen sein Unwesen zumindest getrieben in so Fußballschulen und so.
Ja.
Genau. Und hat sich, glaube ich, sogar weltweit so, also zig, Trainees oder Internships oder
ja.
so. Unterzogen und genau, also Alexander Nuri kann ich sagen, ich habe mich auch mit einem Bremer unterhalten. Joey sei an der Stelle gegrüßt, er war auch schon bei 1-2 Vorberichten, glaube ich, zu Bremen-Spielen dabei. Da habe ich ihn gefragt, naja, wofür steht letztendlich Nuri? Also ich kann mich natürlich auch dunkel erinnern, aber so von einem Vereinsexperten nochmal zu hören, ist ja vielleicht nicht so schlecht. Letztendlich ist es so, dass Nuri in Bremen eine sehr, sehr starke Stabilität und Kompaktheit hergestellt hat. Ich kann mich nämlich auch daran erinnern, dass, wie gesagt, es gab ja eine Phase unter Nuri, wo es richtig gut lief, wo sich alle die Augen gerieben haben, aber auch gesagt haben, ist ja gar nicht mehr Werder, die gewinnen ja jetzt 1-0 und nicht 4-3. Aber diese defensive Stabilität hat er auf jeden Fall reingebracht. Und damit war er der erste Coach seit weiß ich nicht wann. Also Bremen ist ja eigentlich nach Thomas Schaaf und so oder während Thomas Schaaf-Zeit und so bekannt gewesen für so einen Offensivspektakel-Fußball. Und das hat Nuri das erste Mal so aufgebrochen. Nuri lässt mit einer Dreierkette in der Regel spielen. Dann ist das halt ein 3-5-2 oder 3-2-4-1, 4-2 oder irgendwie so. Das ist dann halt, wird auch, denke ich mal, bei Hertha vom Personal halt abhängig sein, logischerweise. Und hat vorne so mit 2 Spitzen immer gespielt. Also damals waren es Max Kruse und Finn Bartels. Bei Hertha hat er ja, also, und das sind ja nicht die klassischen Mittelstürmer, also hätte er bei Hertha ja auch Optionen wie mit einem, weiß ich nicht, Dilrosun oder so. Jemand, der jetzt kein klassischer Mittelstürmer ist, aber diese Schnelligkeit mitbringt und so. Und dementsprechend Umschaltspiel, klassisch halt, da setzt er an. Woran aber Bremen gescheitert ist, halt dann die Idee, danach zu entwickeln. Das Ballbesitzspiel war wohl sehr unkreativ. Das kennen wir von einem gewissen Ungarn, der uns letztens noch trainiert hat, glaube ich, ganz gut.
Hinten aber rum das, scheiße.
Aber, hinten rum scheiße, genau. Aber was Nuri auf jeden Fall geschafft hat bei Bremen, und das ist ja das, was wir auch haben wollen, er hat einen sofortigen, kurzfristigen Effekt erzielt. So. Und das wollen wir ja haben. Und genau, der Feldhoff, den würde ich, ab jetzt, finde ich, sollten wir den einfach Coco nennen. Ich finde das voll cool. Also, ja. Coco Feldhoff.
Coco Feldhoff.
Coco Feldhoff. Ja, wie gesagt, kann man jetzt nicht so viel zu sagen, wofür der jetzt steht, aber ist halt jetzt sein Co-Trainer, sein Vertrauter. Ich würde auch diese Ingolstadt-Geschichte ihm jetzt gar nicht zu sehr anlasten, Nuri, nee. Weil da sind noch ganz andere Namen gescheitert. Ich erinnere mich auch an einen Jens Keller, der das auch nicht hinbekommen hat, diese Mannschaft hinzubekommen. Dementsprechend würde ich ihm ja da jetzt nicht irgendwie
Das ist, glaube ich, so ein bisschen
ausstellen.
Das ist, glaube ich, so ein bisschen in Ingolstadt ein bisschen wie bei Wolfsburg. Da will keiner hin, das versucht jeder irgendwie als Sprungbrett zu nutzen, weil da halt ein bisschen Geld in der Tasche ist. Aber ja, ich das war jetzt auch, also um Gottes Willen, nicht so gemeint, dass ich das anlasse, sondern
einordnen.
Ja,
und dementsprechend genau. Weiß man bei Nuri eigentlich durchaus, was man bekommt vom Fußball her. Defensive Stabilität, etwas, was ja bei Čović durchgehend gefehlt hat. Und klare Abläufe, so. Das ist etwas, was gefehlt hat, das bringt er mit. Und wie du schon auch gesagt hast, Klinsmann wird ihm sehr viele Kompetenzen im Training und der Trainingsgestaltung geben. Was bedeutet, wir werden auch viel Nuri in der Mannschaft sehen.
Ja.
Und Klinsmann hatte auf der PK ja auch nicht wirklich gesagt, für welchen Fußball er spielen will, was ich aber auch pragmatisch fand. Er hat ja gesagt, es geht jetzt hier gar nicht vorrangig um meine Ideen, sondern hier erstmal wieder was hinzubekommen, was stabil ist, was Punkte einfährt, und darum geht's. Und das ist ja letztendlich auch so.
Genau, das fand ich auch gut. Als Torwarttrainer wird vorübergehend bis zum Winter Andreas Köpke installiert. Der hat ja jetzt ein bisschen frei von der Nationalmannschaft, bleibt aber dort auch also Bundestorwarttrainer sozusagen, ist aber auf Wunsch von Klinsmann dann auch jetzt mit dabei, hat das auch mit Löw und
Bierhoff
abgesprochen. Ey, als der das so gesagt hat, ne, da dachte ich, was ist das hier? Ist das noch härter? Ja, ist wirklich so. Da sitzt ein Klinsmann, der sagt, ich hätte gerne einen Köpke hier als Torwarttrainer, und ich habe das mit Löw und mit Bierhoff abgesprochen, wo ich so dachte, what? Also so, das ist wirklich eine 180-Grad-Drehung so ein bisschen. Und ich glaube auch, dass er ihn tatsächlich auch einfach geholt hat jetzt bis zum Winter, um einfach so einen gewissen Spirit, also das, was wir ja auch hier immer besprochen haben, so einen gewissen Spirit in diese Mannschaft, in diesen Verein zu bringen, der einfach ein deutliches Level über dem ist, was jetzt vorherrschte mit Čović, ne? Also um vielleicht auch da ein bisschen vorzugreifen, wie jetzt auch die ersten Trainingseinheiten und so verlaufen sind. Also wenn du so die Spieler gehört hast in den Interviews, die haben alle gesagt, okay, es weht ein ganz anderer Wind. Ich meine, klar, das müssen die auch sagen, aber ich glaube ihnen, dass das auch so wirklich ist. Es weht ein ganz anderer Wind, jeder haut sich ganz anders rein, weil es ist halt einfach ein krasser Unterschied, ob du jetzt in eine neue Saison gehst mit einem zwar respektablen, aber mit einem hochgezogenen U23-Trainer oder ob du da jetzt einen Andi Köpke, einen Jürgen Klinsmann vor dir sitzen hast, die dir dann was erzählen, das ist ein völliger Unterschied für die Jungs, ja. Und dass Richtig. Die sich dann einfach komplett anders reinhauen und eine komplett andere Einstellung vielleicht auch an den Tag legen, ist ja völlig normal.
Plus dazu, dass sie jetzt ja auch in der Pflicht stehen. Also, wie gesagt, ich finde, so eine Trainerentlassung ist auch, also da ist der meistens nie alleine dran schuld, und die Mannschaft hat sich ja auch nicht toll präsentiert.
Nein.
Und die wissen Richtig. Jetzt, ey Leute, wir haben uns jetzt euch da ein neues Trainerteam hingestellt, aber jetzt müsst ihr auch liefern. Und Andi Köpke, da weiß man ja, hat ja auch Hertha-Vergangenheit, ne? 84 bis 86, ich hab grad nochmal geguckt, hat er 81 Spiele für Hertha gemacht, also der hat ja sogar davor für den SC Charlottenburg gespielt.
Ist auch ein alter Klubberer, ne?
Ist ein alter Klubberer, da hat er 260 Spiele für gemacht.
Ja.
Aber wusstest du, wie klein der eigentlich ist für den
Nein.
Rate mal, wie groß Andi Köpke ist.
Ich weiß es nicht. 1,75?
Nee, das ist zu viel nicht, aber 1,82.
Ja, das ist nicht groß.
Der ist kleiner als Jan Sommer.
Der ist kleiner als ich?
Ja, der ist auch kleiner als ich.
Ja.
Das finde ich wiederum lustig. Aber gut, so viel dazu. Und ja, klar, ich glaube, es war halt auch dieser Clean Cut. Ne? Keine alten Gesichter. Wir bringen jetzt hier nur neuen Wind rein. Und dann, es tut mir auch um den Petri und den Gemperle, die sicherlich nicht viel falsch gemacht haben. Und ich glaube auch, dass Petri die beiden, unsere Keeper, sehr nach vorne gebracht hat und wie gesagt auch strategisch gearbeitet hat mit der Nachwuchsförderung. Die werden nicht viel falsch gemacht haben. Die sind jetzt halt so ein bisschen die Bauernopfer. Das tut mir sehr leid, weil letztendlich ist das einfach, ja, Existenz klingt so krass. Die werden nicht am Hungertuch nagen wie andere, die ihren Job verlieren. Aber ne, das ist halt trotzdem bitter. Genau, dazu.
Ja, es ist ein bisschen, also dieses Gefühl, so, da ist jetzt wirklich einmal feucht durchgewischt worden. Mhm. So, zack. Und ich weiß nicht, das passiert ja halt ganz oft, wenn so Trainer gehen müssen, aber irgendwie auch dadurch diese Aussage, ja, wir werden noch mal gucken, wo wir die jetzt unterbringen und so, ja, weiß ich nicht, das ja, ist schon krass. Ja,
besonders aber, bei Hertha, weil es halt so lange war. Hertha ja. Hat ja sehr lange dieses, außer Gemperle, der
Wahnsinn,
jetzt
zweites
Mal kam. Aber
Dardai war echt eine lange Ära jetzt.
Das ja, muss man, im Fußballgeschäft, das ist total ein komisches Gefühl.
Ja.
So. 400 naja. Jahre. Und wie gesagt, Petri wird so, ich weiß nicht, ob er genau mit ihm kam oder ein paar Monate später, aber auch so seine drei, vier Jahre, was auch immer sein. Und das ist halt ein Umbruch, so. Ein wirklicher Umbruch, nicht so ein Soft-Ding, was wir im Sommer gemacht haben.
Ja.
Und genau, und als letzte Position ja dann der Performance-Manager.
Vorletzte Position, sagen wir erstmal noch zwei Worte zu Werner Leutert.
Richtig. Der Haudegen, wie ein Klinsmann
genannt hat. Alter Haudegen, ich weiß gar nicht, wie alt ist denn der? Der ist 62 geboren, also geht jetzt auch auf die 60 zu, 57 ist er. Ja, war zuletzt bei Eintracht Frankfurt Konditionstrainer und witzig ist, der war beim FC Basel relativ lange, da war er Fitnesstrainer auch unter Urs Fischer. Und Urs Fischer ist ja bekanntermaßen Trainer nun bei Union. Insofern, da schließt sich auch irgendwo mal so ein bisschen ein Kreis mit Berlin
zumindest. Alles dafür, das Derby in der Rückrunde zu gewinnen, wir haben jetzt ein V-Mann.
Genau, genau. Der weiß ganz genau, was abgeht. Ja, also ja,
der zudem wurde ja bei RB wurde ja von Hütter entlassen. Das hat da irgendwie nicht geklappt also wie die sich das halt vorstellen.
Bei RB? Bei Frankfurt meinst du? Oder wo?
Habe ich RB gesagt?
Du hast RB gesagt gerade, wenn ich mich nicht gehört habe.
Naja, egal, auf jeden Fall, er und Hütter sind da irgendwann mal zumindest auseinandergegangen.
Ja.
genau.
Also aber mehr weiß ich zu dem auch nicht.
Nö, weiß man in der Regel zu Fitnesstrainern eh nicht. Und letzte Position. Und die, muss ich sagen, hat ja noch mal einen ganz anderen Drive in die Sache gebracht und die Leute diese ganze Hauruck-Aktion ganz anders bewerten lassen.
Wie absolut.
Gesagt, diese Klinsmann-Sache, als nur die klar war und man dann auch das erste Mal mitbekam, Nuri, okay, so ein Fachmann, ne, das fand ich nicht so schlecht.
Und da hast du getwittert, das ist die Rehagel-Lösung. Und hätte ich dir zu dem Zeitpunkt auch recht gegeben, aber mit allem drum und dran, ist ja in Ordnung, Twitter ist nun mal so, da haut man halt das raus, was gerade dann aktuell ist und ich meine, du hast dich auch revidiert und hätte ich dir sogar zu diesem Zeitpunkt noch recht gegeben, aber mit dem ganzen drumherum und jetzt auch, wie du sagst, mit Arne dann als Performance-Manager, kriegt das Ganze einfach ein anderes Bild.
Genau, also Performance-Manager letztendlich, was er auch als Rolle beschrieben hat, da fand ich es ein bisschen drüber, weil er gesagt hat, wir kriegen ja eine ganz neue Rolle, die gibt es in der Form in Deutschland noch gar nicht. Das stimmt nicht.
Also, ist sowas nicht in Sebastian Kehl auch? Ja, so ähnlich?
Letztendlich schon, ist ein Teammanager.
Ja, ne?
So, ist ein Teammanager, schließt die Lücke zwischen Geschäftsführung und Verein und Mannschaft. Also ja. Das ist jetzt nicht völlig neu, außer er hat irgendwelche Kompetenzen, die ein Kehl nicht hat. Aber deswegen, also letztendlich ist es eine Entlastung. Vielleicht empfindet es Preetz nicht so, aber letztendlich ist es eine Entlastung des Geschäftsführers, der nun mal nicht alles machen kann. Genau, und dementsprechend wird Friedrich jemand sein, der auf der einen Seite auch noch mal ein Auge einfach am Trainingsplatz ist, ne?
Ja.
Da ja auch viel, also der Mann ist eine Hertha-Legende, der ist 80-facher Nationalspieler, der ist nicht Weltmeister, ne? Da war er nicht mehr dabei, 2010 war seine letzte WM.
Mhm.
Aber verdienterer Spieler geht kaum und der kann natürlich da aus dem Vollen schöpfen, was so Wissen angeht und so und Erfahrung. Und zum anderen, wie gesagt, jemand, der dann halt auch der Geschäftsführung berichten kann, der vielleicht auch mehr Öffentlichkeitsarbeit übernehmen wird.
Hoffentlich, das hoffe ich sehr, ja.
Weil, wie gesagt, wir haben schon oft genug darüber gesprochen, dass Preetz ein toller Kaderplaner ist, aber sicherlich kein Menschenfänger. Und deswegen
allein diese, sorry, aber da muss ich mich ganz kurz mal wieder aufregen. Ja. So, Raging Lucas ist wieder am Start. Alleine diese Vorstellung von Klinsmann, wie lange das gedauert hat und wie also ich weiß nicht, der ist einfach, das ist einfach ein Unsympath. Es tut mir leid,
aber ja,
es
nicht, ist so. Vielleicht nicht Unsympath, aber er strahlt halt nichts aus.
Ja, so. Nein, naja, es ist schon so, es weiß ich nicht. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so, und jetzt bitte Klinsmann reden lassen. Jetzt lass ihn doch bitte mal jetzt und oh, die wissen, wir wissen doch alle, was er für alles für tolle Erfolge hatte und so. Ich fand, das war einfach so. Deswegen, ich wünsche mir wirklich, dass Arne das irgendwie ein bisschen übernimmt, diese Öffentlichkeitsarbeit. Er soll ja auch sehr viel daran arbeiten, an der Teamchemie, also soll gucken, wie agiert das Team so untereinander, jetzt auch mal abgesehen, abseits des Platzes.
Genau, und ja, letztendlich richtig. Ist es das, was wir uns alle ja gewünscht haben.
Genau,
was wir auch absolut. Im Podcast jetzt schon ewig gepredigt haben, dass jemand wie Friedrich super wäre, weil der bringt erstmal diesen Status als Hertha-Legende mit. Klar, sein letztes Jahr bei Hertha lief nicht so, aber letztendlich ist es und hat sich nach seiner aktiven Karriere extrem weitergebildet in vielen Bereichen. Also hat auch einen sehr guten, ja, weiß ich nicht, hat halt einen sehr guten Rundumblick für Dinge. Also den kannst du auch fitnesstechnische Dinge erzählen, weil der, glaube ich, auch eine Ausbildung zum Fitnesscoach oder so gemacht hat. Ne?
Also der hat super viel gemacht. Der wohnt ja mit, also der hat ja auch eine kleine Wohnung in Los Angeles wohl. Ja. Der war ja auch lange irgendwie da. Ich hatte den irgendwie, ich habe den mal auf Instagram gefolgt oder so. Da habe ich mir auch gedacht, boah, was der alles macht, ja.
Genau, und dementsprechend, ja, und ist einfach auch ein kluger Kerl. So ja. Ein kluger Kerl, der was ausstrahlt. Und das finde ich gut und richtig, so eine Position zu installieren. Sein Vertrag läuft auch erstmal nur bis Saisonende.
Richtig.
Das kann ich,
da ist ja aber auch klar. Nicht
so viel Nein interpretieren. Vielleicht wollte er es auch. Vielleicht wollte kann er auch jetzt auch erstmal gucken, ob das was für ihn ist.
Wie gesagt, ja, ich glaube, man wollte.
Er gesagt, dass er jetzt sich noch ausprobiert.
Ja. Man wollte jetzt eh, glaube ich, gucken, okay, wir müssen es jetzt erstmal ausprobieren bis Sommer. Und das ist, glaube ich, auch einfach für alle ein ganz guter Zeitpunkt zu sagen, erstmal bis Sommer. Und dann, dass da keiner zu groß ins Risiko geht. Und genau. Dann ist es auch okay. Was ich ganz spannend fand, und das hat Herr Klinsmann auch nochmal auf der PK ganz deutlich gesagt, dass diese Position auch auf seinen Wunsch hin installiert wurde. Also er hat gesagt, ich hätte gerne diesen Arne Friedrich dort. Und das zeigt mir dann doch, und es wurde ja auch in verschiedensten Zeitungen schon diskutiert und auch auf der PK gefragt, das ist für mich schon eine Art Machtwechsel, der da stattfindet, weil man hat Preetz jetzt einfach gesagt, so, wir machen das jetzt so und da hast du nicht mehr viel zu melden. Preetz hat ja auch ganz oft darauf bestanden, dass er Klinsmann ja quasi gefragt hätte und er ihn ja installiert hätte und so weiter und so fort.
Die Verbindung besteht seit Jahren.
Und so weiter. Genau, ist ja auch okay. Aber es ist schon ganz deutlich, dass da jetzt andere Leute dann doch mehr zu sagen haben als vorher. Und ja, dass sich das so ein bisschen dreht, dass dann vielleicht ein Windhorst jetzt nicht mehr nur der Geldgeber im Hintergrund ist, sondern dass er da, und das ist ja auch völlig legitim und auch, da braucht auch keiner die Augen vor zu verschließen, der wird einfach auch ein bisschen mitreden. Ob er das nun selbst macht, ist die Frage, aber er wird es über seine Leute tun und das ist nun mal Klinsmann jetzt. Und ja, also insofern finde ich das, ich finde es völlig richtig und ich finde es auch gut, dass Klinsmann sich da durchgesetzt hat. Wie gesagt, vielleicht hört er auch unseren Podcast. Kann ja sein. Ne? Herzliche Grüße. Ja.
Also wie gesagt, ich finde halt, das ist ja keine Aluhut-Verschwörungstheorie, dass jetzt befindet sich Preetz in der schwächsten Position seit Jahren, weil er hat ja da der quasi, ich sag mal, ohne Not, ohne akuten Grund entlassen, beurlaubt, was auch immer, nicht mehr weitermachen lassen. Weil er sagte, wir gehen den nächsten Schritt und hat dann Čović installiert. Das ist auf seine Mist gewachsen. Und das ist jetzt halt total gefloppt. Besonders wenn man im Hinterkopf hat, wie seine bisherigen Trainerentscheidungen waren, wandelt er auf dünnem Eis. Und dann ist es für mich kein Zufall, dass genau jetzt halt so jemand wie Arne Friedrich installiert wird. Weil Arne Friedrich hätte auch in den letzten 2 Jahren installiert werden können. Oder im Sommer, wo man das normalerweise ja besser verkauft, dass eine neue Saison, neues Personal.
Aber das wollte Preetz einfach nicht. Das haben wir ja auch ganz oft gesagt.
Das ist für mich halt kein Zufall. Auch dass Preetz-Verbindungen wie Petri und Gemperle, Petri vielleicht noch nicht ganz, vielleicht ist der mehr auch da, der ist missgewachsen, aber Gemperle war auf jeden Fall eine Preetz-Entscheidung, dass auch er geht. Das sind ja Preetz-Verbindungen, die gekappt werden, die vielleicht nicht notwendig waren, weil die nicht die akuten Gründe für den Absturz in dieser Saison sind, aber sie spiegeln quasi das alte Hertha wieder und damit ist jetzt halt Schluss. Ich will damit auch nicht sagen, dass ich das alles super geil finde. Wie gesagt, es ist ein komisches Gefühl, was jetzt gerade bei Hertha passiert. Es ist eine Zeitenwende. Solche Machtwechsel, solche abrupten Dinge, solche Umstrukturierungen können auch schief gehen.
Absolut.
Man hat das bei anderen Vereinen schon gesehen. Ich will hier nichts irgendwie, ich will hier keinen Hype auslösen oder alles gutheißen. Um Gottes Willen, aber alles vorverurteilen macht halt auch keinen Sinn. Und dass bei Hertha ein neuer, frischer Wind rein musste, war ja allen klar.
Richtig.
Und ich hoffe einfach, dass Preetz das jetzt auch, jetzt klingt immer so ein doofer Motivationscoach-Satz, aber er muss das halt auch als Chance sehen, dass er ja sieht, was in den letzten Jahren vielleicht auch nicht gut gelaufen ist und dass er ist ja nicht raus aus dem Verein, aber vielleicht ist es einfach an der Zeit, wie du auch schon gesagt hast, im modernen Sport ist das einfach so, dass es immer mehr Positionen gibt für mehr Aufgaben, dass er da Kompetenzen abgibt.
Ja.
Das hat Michael Zorc in Dortmund ja auch gemacht. Da hat man ja auch nicht gesagt, der ist scheiße, der Zorc, sondern so viele Aufgaben kann ein einzelner Mensch nicht adäquat ausfüllen.
Nee, und genau.
Den Schritt muss es jetzt auch mit Preetz gehen, der ja ein super Kaderplaner ist, aber andere Qualitäten nicht hat.
Ja, also es ist auch nochmal gut, dass du es gesagt hast. Ne? Also wir feiern das jetzt gerade alles so ab, aber die Möglichkeit, dass das natürlich schief geht, ist auf jeden Fall gegeben. Natürlich. Nur was wir sehen, ist einfach eine sehr, sehr nachvollziehbare und sehr, sehr, also macht auf mich und auch so, was ich aus meinem Umfeld höre, es ist einfach eine sehr überlegte und strukturierte Entscheidung jetzt und nicht irgendwas, wir holen jetzt irgendwen aus dem Keller wieder raus oder so und der macht das jetzt schon irgendwie bis zu Saisonende, sondern es ist wirklich eine, ja, einfach durch die neuen Strukturen, auch mit dem Investor, einfach eine sehr nachvollziehbare neue Aufstellung der Personalien und deswegen finde ich das jetzt halt so gut. Jetzt muss man mal abwarten, was das alles sportlich bedeutet, ne? Also ja, ich meine, in den Strukturen sieht es jetzt erstmal gut aus. Jetzt hoffe ich halt auch, dass das sportlich fruchtet, aber davon bin ich fast echt überzeugt, weil die Qualität, und das habe ich beim letzten Mal auch gesagt, die Qualität ist ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden, die ist ja im Kader. Nur du musst sie halt irgendwie rauskitzeln. Und wenn du das damit schaffst, wenn du das damit schaffst, mit solchen Leuten, die halt einfach eine gewisse Ansprache haben, die einen gewissen Respekt genießen, dann, ey, super, go for it.
Richtig, und wie gesagt, es war ja keine Option, alles beim Alten zu lassen. Also das ist ja, ne, also den Weg gab es ja nicht. Und
richtig.
Dementsprechend muss man jetzt damit umgehen, was jetzt halt entschieden wurde. Ich finde diesen Clean Cut halt gut. Aber natürlich kann auch ein Arne Friedrich nicht das Tor machen, das muss immer noch ein Ibišević machen, so ungefähr. Also das auf den akuten sportlichen Alltag hat das erstmal so jetzt keinen Einfluss, bis auf das Trainerteam natürlich, aber und wie du sagst, die individuelle Qualität ist ja da. Was geschafft werden muss, ist, den Kader in Normalform zu bringen.
Ja.
So. Und dann ist man schon besser als 6 andere Mannschaften in der Liga.
Und davon bin ich überzeugt, dass das gelingt mit den Leuten.
Also
das
ist ja nicht Platz 15. Also Hertha ist in der Formtabelle sicherlich letzter aktuell, also auch hinter Paderborn und Köln, weil auch, also mit der Leistung gegen Augsburg hätten wir auch gegen die verloren. Aber sie ist es nicht in der reinen individuellen Qualität. Und dementsprechend muss man jetzt natürlich das Hinrundenprogramm, Restprogramm bleibt hart. Wir haben jetzt Dortmund, ja, dann Frankfurt, Freiburg, Leverkusen, Gladbach, ich glaube in der Reihenfolge, bin ich ganz sicher.
Ja, doch, kommt hin. Ja, aber du kannst da jetzt auch nicht mehr viel, also du kannst natürlich immer viel verlieren, aber was man natürlich jetzt auch nicht machen darf, ist jetzt die Erwartung völlig überhöhen, ne? Also du darfst man darf jetzt nicht erwarten, das passiert bei vielen Fans. Auf einmal neuer Trainer, gerade Klinsmann, jetzt müssen die liefern, jetzt muss Dortmund 3-0 weggehauen werden, nur weil die in Barcelona 3-1 verlieren. Also ich meine, Barcelona ist halt auch mal eine ganz andere Nummer. Insofern Ball flach halten, erstmal wie gesagt, auch Klinsmann hat gesagt,
finde ich auch gut, also
Klinsmann hat auch erstmal gesagt, dass wir werden jetzt hier sicherlich nicht einen Sieg nach dem anderen einfahren, aber es geht darum, jetzt also langsam, und das hat er auch mal betont, nach oben zu klettern, langsam nach oben zu klettern, das bedeutet nicht sofort nach oben zu schießen, sondern
Spiel zu Spiel denken.
Genau, und ich hoffe, dass das klappt.
Kannst du ja eigentlich nur gewinnen, weil stell dir mal vor, du gewinnst oder holst einen Punkt, dann ist Klinsmann schon mal der Held. Das gibt einen Push.
Ja.
Oder du verlierst, aber präsentierst dich besser als gegen Augsburg, was ja, also
auch okay.
Seien wir ehrlich, es geht ja auch gar nicht schlechter eigentlich oder genauso schlecht.
Ja.
Also, ne? Also so oder so wird er was gewinnen, glaube ich.
Ja, und glaub ich auch.
Dann geht's halt gegen Frankfurt, die jetzt auch nicht super geil in der Saison sind. Wer weiß. So.
Ja.
Schlechter konnte es nicht mehr werden und deswegen blicke ich jetzt erstmal, weil es auch einfach sein muss, etwas positiver in die Zukunft. Ohne es abzufeiern, was da jetzt passiert ist. Das soll nicht, also das ist für mich immer so, so die Diskussion, dass es immer in beide Extreme geht. Entweder findet man das scheiße oder super geil. Nee, ich finde es richtig, was passiert ist, aber will jetzt auch erstmal abwarten. Aber es bringt halt nichts, jetzt schon mit solch einer Fresse da zu sitzen und zu sagen, wird eh nichts. Also das, finde ich, muss man immer differenzieren.
Richtig. Ein weiterer Punkt, der vielleicht noch ganz spannend ist, ich glaube, dass das halt auch in Sachen Stadion, wenn das alles funktioniert, einen deutlichen Push geben kann. Und dazu noch eine Information. Heute früh war ja die Übergabe der Petition von der Stadioninitiative Blau-Weißes Stadion. Da nochmal großen Dank, dass ihr euch da so reingehauen habt. Das wurde jetzt auch in vielen Medien nochmal aufgegriffen. Ich bin ganz gespannt, was da passiert. Und jetzt mit den neuen Strukturen, vielleicht geht da dann auch mehr. Es ist, glaube ich, schon ein Unterschied, als wenn da so ein Teichert anklopft oder da vielleicht mal ein Klinsmann vorbeischaut und sagt, hey, wie sieht's denn aus? Neues Stadion? Machen wir mal, aber nicht. Also ich glaube, dass das auch einen Einfluss haben könnte und würde mich freuen, wenn es dann da auch irgendwie schneller vorangeht. Also, ja. Gut, vielleicht reden wir noch ganz kurz, weil wir haben ein bisschen Zeitdruck, reden wir noch ganz kurz darüber, dass die Medien auch alle berichten, dass der Wunschkandidat für Sommer doch Kovac sein soll. Ich meine, es ist viel Spekulation, weil man weiß ja nicht, vielleicht hat der bis dahin auch schon wieder einen neuen Job. Aber das wäre anscheinend so die Wunschlösung dann nach der Ära Klinsmann, wenn dann der Verein auf ganz anderen Beinen steht. Ja. Abwarten.
Keine Ahnung. Kann ich auch gar nicht so eine akute Bewertung irgendwie vornehmen, muss ich sagen.
Nee, wollte ich einfach nur noch mal einen Raum werfen.
Ich sehe die Stärken, ich sehe die Schwächen eines Kovac und weiß nicht, wie das jetzt quasi einzubetten ist in die Ambition des Vereins. Es kommt ja natürlich auch drauf an, ob Hertha die Saison als 16. oder 11. beendet vielleicht, weiß ich nicht. Die Saison muss jetzt auch erstmal gespielt werden. Ich fände es schwierig, jetzt sich mit Sommer zu beschäftigen. Ja, also ja. Würde ich jetzt gar nicht viel zu sagen zu wollen.
Gut, dann haben wir es, glaube ich.
Ja.
Sehr schön. Vielen Dank.
Spannende Zeiten,
die ja, absolut. Absolut. Ich bin so heiß aufs Spiel jetzt am Samstag. Echt, ich hatte gar keinen Bock bisher. Jetzt habe ich richtig Bock. Jetzt habe ich richtig Bock.
Ich bin mal gespannt, weil Dortmund, also einerseits glaube ich, die haben ihren Schuss vom Bug ja eigentlich bekommen mit dem Paderborn-Spiel. Also die werden wacher sein, glaube ich.
Einmal das.
Sie haben ja sehr gute Erinnerungen, finde ich, an das letzte Heimspiel in Berlin, wo, ich glaube, Reus in der 94. den Siegtreffer gemacht hat. Man erinnert sich, er hat ein sehr ordentliches Spiel gemacht, unglücklich verloren. Auch das, glaube ich, gibt so einen Push, wenn du einfach gute Erinnerungen an so ein Stadion und ein Spiel
hast. Ja, aber auch so ein Barcelona unter der Woche nach Barcelona fliegen in so einem Camp Nou und da auch irgendwie, das war auch ein Grottenspiel. Also ich habe die erste Halbzeit gesehen, da war der Klassenunterschied war so unfassbar sichtbar. Ja? Das war richtig heftig, ja. Also alleine die Ballverarbeitung von Barcelona und wie die sich nach vorne kombiniert haben im Gegensatz zu Dortmund, das war Wahnsinn. Also im Bundesliga-Vergleich würdest du ja sagen, Dortmund ist eine Mannschaft, die sich sehr gut nach vorne kombinieren kann. Das war nochmal echt ein krasser Unterschied. Man muss halt warten, was mit Favre passiert. Da sind sehr viele Leute sehr unzufrieden bei Dortmund mit Favre. Absolut. Was man ja auch sein kann nach den jüngsten Ereignissen. Mal sehen, vielleicht.
Ich finde zumindest positiv, dass wir jetzt noch gegen Favre Dortmund spielen und nicht, dass die jetzt auch schon irgendeinen neuen haben, weil das würde ja auch wachrütteln und pushen und so. Richtig, also ich glaube, das ist zumindest positiv. Aber so ist es halt.
Gut, dann entlassen wir euch in den Freitag oder in den Donnerstagabend, wann ihr das auch immer hört. Viel Spaß beim Spiel am Samstag. Wir hören uns dann nach dem Spiel gegen Frankfurt wieder und werden mal bewerten, was da alles so, wie das jetzt mit dem neuen Trainerteam so vonstatten gegangen ist. Ich danke dir für deine Zeit, Marc, so spontan und schnell. Wünsche dir ein schönes Wochenende.
Ja, wünsche ich dir auch, ne?
Danke.
Wir sprechen uns.
Richtig, bis dann.
Mach's gut.
Ciao.
Schön.
An dem schönen Strand der Spree, dort spielt Hertha BSC. Der Berliner groß und klein schwört auf den Verein. Ob es regnet oder schneit, jeder hat für Hertha Zeit. Sonntag sieht man ganz Berlin vergnügt zur Plumpe ziehen. Für